Spectra.
24 Menschen, 24 Geschichten. Eine Podcast-Produktion des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur Quickdraw.
Herzlich willkommen in unserer Podcast-Serie 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Unser Thema in dieser Folge ist eines, das viele Unternehmen umtreibt, nämlich wie man Mitarbeitende findet, sie integriert, ans Unternehmen bindet und, auch darum wird es gehen, wie man sich gegebenenfalls wieder von ihnen trennt, ohne verbrannte Asche zu hinterlassen. Mein heutiger Gast ist aber keine klassische HR-Managerin, sondern sie betrachtet viele Dinge aus einer anderen Sicht, denn sie ist Psychologin und Profilerin und unterstützt sowohl die BewerberInnen als auch die Unternehmen dabei, den richtigen Match zu finden. In unserem Gespräch geht es im Wesentlichen darum, wie man Stärken erkennt, wie man Red Flags schon früh benennt und vor allem, wie man am Ende aus dem Vollen schöpft und zwar immer für beide Seiten, die Mitarbeitenden und das Unternehmen. Meine Damen und Herren, hier kommt Jacqueline Uhl.
Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Sascha. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
Ja, wir uns auch. Jacqueline, wir halten es immer so in unserer Podcast-Serie, dass sich die Gäste einfach selber ganz kurz vorstellen. Und ich würde dich jetzt einfach bitten, in ein paar Sätzen zu sagen, wer du bist und was du machst.
Als Arbeitspsychologin und Certified Profiler arbeite ich in Unternehmen, bin vorwiegend im Coaching und Training. Das kann man sich ganz klassisch vorstellen rund um die Themen Kommunikation, Führung. Was bei mir als Psychologin immer dabei ist, ist Stressmanagement, weil ich einfach merke, wenn es mir selber gut geht, dann geht es auch allen anderen gut. Dann tue ich mir leichter, mit stressigen Situationen umzugehen, kann im Team besser umgehen. Das ist etwas, was mir immer wichtig ist und was die Teilnehmer auch immer oder meine Kunden, Klienten auch immer sehr angenehm finden, wenn sie sich ein bisschen mit sich selber auch beschäftigen dürfen. Aber dann bin ich ja auch Profilerin und da geht es dann wirklich auch um das Lesen von Körpersprache, Mikromimik im Gesicht. Das braucht man zum Beispiel im Recruiting, in Verkaufsgesprächen, im Vertrieb. Und was mir auch noch ein großes Anliegen ist, ist das Thema Frauenförderung. Da unterstütze ich sie wirklich in ihre Außenwirkung zu verbessern und auch die Ziele zu erreichen, die sie sich gesetzt haben, wo sie bis jetzt alleine merken, dass sie irgendwie nicht weiterkommen, feststecken. Und ja, es ist immer dann wieder schön zu sehen, auch nach einer längeren Zeit. Ich schaue auch immer, dass ich Kontakt mit ihnen halte, was sich da im Laufe der Zeit dann auch verändert hat. Und das, ja, ist mir ein großes Anliegen.
Ja, das ist ja eigentlich ein Thema, das bei mir auch schon länger auf der Agenda steht, jetzt einmal darüber einen Podcast zu machen. Vielleicht sollten wir uns da mal gesondert noch einmal dazu unterhalten, vielleicht sogar in einer bisschen größeren Runde, weil ich glaube, das wäre ein sehr spannendes Thema, Frauenförderung im Business, Gründerinnen und solche Themen einmal sehr eigen zu besprechen. Ja. Und nach dem, was du jetzt so gesagt hast über Profiling und so, da muss ich ja mir überlegen, ob ich die Kamera ausschalte, dass du da nicht alles in mich reininterpretierst, hoffentlich. Oder du sagst mir danach, es war eh gut. Schauen wir mal. Jacqueline, bevor wir jetzt aber wirklich einsteigen, auch in deine Arbeit konkret, eine Sache, ich habe mir im Vorfeld von dem Gespräch ein paar Sachen angeschaut. Unter anderem ist mir da eine Studie untergekommen, und zwar vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Die haben im Report 2025, also recht aktuell, ein paar Zahlen stehen. Ich habe mir die da auf meinem Schwindelzettel draufgeschrieben. Und zwar sagen die, bei den Mitarbeitenden in deutschen Unternehmen, nehme ich an, dass das für Österreich vielleicht ähnlich aussieht, da haben 13% bereits innerlich gekündigt. Nur 9% sind hoch oder stark ans Unternehmen gebunden und 78% mehr oder weniger machen so eine Art Dienst nach Vorschrift. Wie kann das sein, dass das so eine große Anzahl ist? Gibt es da vielleicht so etwas wie typische Denkfehler in Unternehmen, dass man da etwas Grundlegendes falsch macht, jetzt mal wirklich aus psychologischer Sicht gesehen vielleicht?
etwas, was man falsch machen kann, ist immer Führung. Also man sagt ja, es gibt ja diesen Spruch, ein Mitarbeiter verlässt nicht das Unternehmen, sondern seine Führungskraft. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo man natürlich ansetzen kann, auch aus psychologischer Sicht, dass man sich wirklich auch, dass man führt, man hat ja auch Mitarbeiterfürsorge. Das vergessen viele Führungskräfte, dass sie auch für ihre Mitarbeiter verantwortlich sind. Und da gehört halt auch die persönliche Beziehung dazu. Und als Vorgesetzter ist man auch dafür verantwortlich, sich um diese Beziehung zu kümmern und auch sich darum zu kümmern, dass diese Beziehung so gut ist, dass die Mitarbeiter, zumindest wenn sie Anliegen haben, Schwierigkeiten haben, irgendwas brauchen, auch offen und ehrlich auf die Führungskraft zukommen können. Und es ist auch Aufgabe der Führungskraft, wenn es irgendwelche schwierigen Gespräche gab oder schwierigen Entscheidungen, das ist nun einmal so, wir leben in Zeiten, in denen sich häufig etwas verändert und eigentlich Veränderung die einzige Konstante ist. Und da muss man auch manchmal Entscheidungen treffen, die bei den Mitarbeitern nicht gut ankommen. Aber sich auch darum zu kümmern, dass man nicht jetzt die Entscheidung irgendwie ihnen mitteilt und sie dann alleine lässt, habe ich auch schon erlebt, dass schwierige Entscheidungen einfach den Mitarbeitern verkündet werden und die Führungskraft wird dann ghostet ihre Mitarbeiter dann mal. Und wenn sich die Wogen wieder ein bisschen geglättet haben, dann gehen sie wieder in Interaktion. Aber das ist genau das Wichtige, dass man als Führungskraft eben auch da ist, egal wie schwierig das ist. Ich war ja selbst sehr jung Führungskraft und das war immer mein Anspruch, dass ich mich um diese Dinge kümmere. Und egal wie schwierig das war, weil ich gewusst habe, okay, die sind jetzt gerade nicht gut auf mich zu sprechen, weil es gerade jetzt nicht so schön war, die Veränderung, die ich ihnen mitteilen musste, trotzdem hinzugehen und zu sagen, hey, wie geht's dir denn? Und das Spannende ist, egal wie schlimm sie die Nachricht aufgenommen haben, am nächsten Tag ist schon so ein bisschen an Akzeptanz da gewesen. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie schnell sie dann doch wieder auch in die Zukunft denken und in ein positives Vorankommen weitergehen.
Ist dieses einmal drüber schlafen also tatsächlich etwas, was da auch hilft? Gibt es da irgendein Trick, den man jetzt einer Führungskraft ganz schnell mitgeben kann, wo man sagt, okay, wenn du's so kommunizierst oder wenn du das machst, nachdem du irgendwie eine arge Mitteilung oder eine schwierige Botschaft deinen Mitarbeitern mitgeteilt hast, dass das für die Mitarbeitenden, für die eine leichter macht oder einfacher macht?
Ja, Klarheit. Also wenn ich solche Gespräche habe und kann ich auch Klarheit. Jeder Führungskraft empfehlen, sich vorher kurz damit zu auseinandersetzen, Klarheit, was ist das Ziel, was möchte ich Ihnen mitteilen, wie viel darf ich Ihnen auch an interner mitgeben, was muss ich für mich behalten, aber trotzdem so viel versuchen mitzugeben, dass Sie die Entscheidungen verstehen können, dass es nicht komplett willkürlich wirkt.
Okay, also Klarheit, ja, das ist eigentlich eher so eine Grundvoraussetzung in jeder Beziehung, glaube ich, also und das trifft natürlich auch Führungskräfte und Mitarbeitende, ja. Jetzt gehen wir mal ganz konkret in diese Bereiche, die du machst. Ja. Und du sagst ja so, du bist auch Certified Profiler. Das klingt ein bisschen nach CSI Miami oder Tatort, wenn man das jetzt so laienhaft von außen betrachtet. Erklär uns mal ganz kurz, was das eigentlich bedeutet, was das wirklich ist, jetzt mal den ganzen Krimi-Vibe außen vor lassend.
Also Profiling ist an sich die Fähigkeit oder das Tätigkeitsfeld, Menschen einzuschätzen. Einerseits die Gesichtsmimik zu lesen, Körpersprache zu lesen, um auch festzustellen, wie authentisch ist das, was eine Person sagt, passt das zusammen? Und andererseits aber auch Menschen in ihrer Persönlichkeit einzuschätzen. Das hilft mir im Training, im Coaching, im Verkauf, auch die Sprache oder auch als Führungskraft, die Sprache zu sprechen, die mein Gegenüber spricht. Wenn jetzt mein Gegenüber zum Beispiel ein Zahlen-Daten-Fakten-Mensch ist und ich rede die ganze Zeit über Gefühle, wird sie es zwar kognitiv verstehen, aber sie wird es ganz anders aufnehmen, wenn ich Zahlen, Daten und Fakten auch in eine Erklärung zum Beispiel einbaue.
Wie erkenne ich jetzt aber eben zum Beispiel, ob mein Gegenüber eher faktenbasiert oder eher auf der emotionalen Seite ist? Weil es ist ja jetzt nicht jeder Profiler. Gibt es da tatsächlich sowas, dass ich jemanden emotional unterscheiden kann, der mag Zahlen und Fakten und der mag lieber die Gefühlsebene?
Also ja, das ist natürlich auch, man muss wissen, worauf man achtet. Also ich beobachte einfach die andere Person, ich höre zu, ich schaue, wie agiert sie, wie spricht sie. Erst unlängst war ich bei einem HR-Chef eingeladen zum Vorstellen und am Ende kam dann die Frage, naja, Sie haben es ja gelernt, wie schätzen Sie denn mich und meine Kollegin ein? Das war dann irgendwie sehr lustig, weil ich habe die beiden sehr, sehr treffsicher eingeschätzt. Und es ist einfach ein Beobachten, was bis jetzt an der Interaktion, wie hat er oder sie sich mir gezeigt und was kann ich da herauslesen? Also so einen allgemeinen Tipp, so einen schnellen kann ich jetzt nicht geben, leider. Aber es ist einfach ein sich beschäftigen damit.
Das birgt jetzt, sage ich mal, für Laien, die das jetzt nicht professionell machen, so wie du, natürlich schon auch Gefahren, oder? Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder das einfach als laienhaftes Profiling machen sollte. Wie siehst du, oder was sind denn dann die Gefahren, wenn das jemand macht, der es eigentlich nicht wirklich gelernt hat und nicht alles richtig einschätzen kann?
Also die Gefahren sind, man liest ja solche Sachen wie, wenn jemand nach links oben schaut, dann ist das gelogen oder solche Sachen. Also solche allgemeinen Aussagen, wenn man sich an sowas hält, dann ist das wirklich brenzlig. Das kann stimmen, aber das muss nicht stimmen, weil es immer an der jeweiligen Person liegt. Und darum geht es auch im Profiling zu erkennen. Wir nennen das die Baseline. Das heißt, wir schauen mal, wie ist eine Person, wenn sie normal im entspannten Zustand ist, zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch, wie reagiert die Person, wenn ich sie anrufe, wie ist so dieses Gespräch, beziehungsweise wenn dann die Person zum Bewerbungsgespräch kommt, wie agiert sie mit einem Portier oder mit Kollegen, denen sie am Gang trifft, aber auch, wie geht sie, wie ist der Händedruck, wie ist so dieser Smalltalk ein bisschen. Da versucht man auch so diese Baseline zu erkennen. Bewerbungssituation ist natürlich immer eine Stresssituation. Und das ist
für
es
Für beide
auch.
Seiten also, nämlich, glaube ich.
Ja,
oder?
Ein bisschen, ja. und das ist es auch. Es gibt keine Lügenanzeichen, sondern wir erkennen Stressanzeichen. Und wenn wir jetzt diese Baseline so gut wie möglich herausgefunden haben, schauen wir, wo gibt es denn Abweichungen? Ist die Person jetzt gestresst, weil das Bewerbungsgespräch stressig ist, oder ist die Person gestresst, weil sie mich da jetzt gerade anlügt und nicht so viel Erfahrung hat, wie sie gerade vorgibt? Und es ist jetzt nicht so, dass es dieses eine Zeichen gibt, sondern es gibt ja verschiedene Merkmale. Zum Beispiel, die Stimme wird höher, dann kriegt jemand so Stressflecken und dann fängt auch noch so ein bisschen zum Herumzuppeln an, vielleicht an seinem Gewand oder so. Das wären dann sozusagen drei Merkmale. Man spricht dann von einer Cloud. Und dann bei einem gewissen Thema könnte man den Eindruck gewinnen, gut, da ist die Person jetzt ein bisschen nervös und dann müsste man, wenn man das erkennt, nachfragen und dann bekommt man eh mehr Informationen.
Also da in solchen Situationen dann nachhaken. Ja. Gibt es da eigentlich auch so Muster, wenn ich das jetzt, und Dynamiken vielleicht, die man bei Führungskräften sieht, wo man dann auch unterscheiden kann, der agiert oder die agiert besser als wir andere Führungskräfte, oder kann man das herauslesen? Ist jemand eine bessere oder schlechtere Führungskraft auch an solchen Signalen zum Beispiel?
Boah, das ist ganz schwierig, weil es ja dann ums Verhalten auch geht. Also da würde ich mir als Bewerberin eher Fragen überlegen, die ich einfach schon im Gespräch stelle und schaue, wie reagiert die Führungskraft und wie authentisch wirkt denn das, was mir die Führungskraft erzählt.
Jetzt haben wir eh schon so ein bisschen drüber geredet, aber wo liegen, wenn man jetzt so ein bisschen ins Recruiting geht, die größten Denkfehler, wenn Unternehmen, sage ich jetzt einmal, Menschen lesen wollen? Ja, weil die gehen ja in so einen Bewerbungsprozess meistens rein und die sprechen ja nicht, wenn das jetzt nicht ein sehr konkreter CEO-Posten ist zum Beispiel, der vielleicht besetzt hat, sprechen sie ja doch eine sehr große Anzahl an Menschen an. Ja. Gibt es da irgendwelche Red Flags, die man in so klassischen Interviewsituationen immer wieder einmal erlebt, wo man sagen kann, okay, das ist übel? Oder gibt es da solche Sachen auch, die total überbewertet sind zum Beispiel und wo man sagt, ja, das wird sehr oft als Red Flag bewertet, ist aber in der Realität völlig wurscht?
Ja, grundsätzlich ist eben wichtig, dass man sich im Vorfeld schon überlegt, welche Position habe ich zu besetzen. Auch da kann man schon das Profiling nutzen. Wenn man jetzt weiß, es ist eine Zahlen-Daten-Fakten-Position zum Beispiel, dann werde ich eher schauen, dass ich in die Ausschreibung schon solche Dinge reinnehme, die die anspricht. Also vielleicht auch schon ein paar Zahlen reinschreiben oder Fakten konkret. Auch was sie mitbringen muss oder wenn es jetzt zum Beispiel ein Buchhaltungsjob ist, die sind eher nicht extrovertiert, dann werde ich solche Dinge auch einfach weglassen aus der Stellenbeschreibung, wenn es jetzt heißt, der muss jetzt offen sein und kommunikativ und was auch immer, dann werden sich diese Menschen eher nicht bewerben. Also das wäre schon einmal wichtig, im Recruiting darauf zu achten, was ist es denn für eine Position, die ich zu besetzen habe, welcher Typ Mensch arbeitet generell in diesem Bereich und schon mal die Stellenausschreibung darauf anzupassen und dann im Gespräch, wie ich schon gesagt habe, wirklich auf die Baseline zu achten und dann sich gezielt auch diese Fragen zu überlegen, vielleicht sogar auch einen standardisierten Prozess sich ja zu überlegen.
Das bringt mir dann eh schon quasi direkt zu meiner nächsten Frage, weil ja eben viele Unternehmen das immer so sagen, wir suchen halt jemanden, der zu uns passt. Ja? Also nicht nur für einen Job, sondern der sollte auch kulturell, unternehmenskulturell zu uns passen. Ja. Wie merke ich das jetzt, ob der nicht nur zur Rolle passt, sondern eben auch ins Team passt, ob Arbeitsweise kompatibel ist? Ja. Weil das ist ja wahrscheinlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt ein Startup bin oder irgendein sehr alteingesessenes Traditionsunternehmen vielleicht. Ja. Wie stelle ich denn da sicher, dass die Entscheider wirklich alle dann auch das Gleiche meinen? Weil ich habe sehr oft das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede, dass da oft der Fachbereich will vielleicht was anderes als wir der CEO und die HR hat dann nochmal ganz andere Vorstellungen und am Ende kann mich da an eigene Bewerbungen von früher noch erinnern, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe mit 3 total unterschiedliche Jobs, auf die ich mich beworben habe. Ja.
Also zum einen ist es auch da wirklich die Vorbereitung intern, also wenn es so viele Entscheider gibt, dass sich die alle mal zusammensetzen und besprechen, was sie denn von der neuen Person erwarten, je nachdem, was für eine Schlüsselposition das ist, wie wichtig die ist, ob da wirklich alle mitsprechen müssen. Und sich auch zu überlegen, was heißt das für jeden, was ist ganz wichtig und wer trifft am Ende die finale Entscheidung. Also was ist dann wirklich für die Stelle am wichtigsten? Also es ist ja dann oft so, dass Personen nicht danach eingestellt werden, wer jetzt wirklich die beste Qualifikation hat, sondern das, was du angesprochen hast, das Team, der Teamfit auch eine wichtige Rolle spielt. Und was ich auch sehr interessant finde, Österreich, die sind sehr noch auf ihre Qualifikationen, Titel und auf diese Dinge bedacht, auf Ausbildungen. Und es ist schade, weil oft auch so diese Motivation dahinter ja nicht so abgefragt wird oder auch nicht so berücksichtigt wird. Und wenn ich das jetzt so im internationalen Bereich mir anschaue, ich kann mich erinnern, das ist schon sehr lang her, da habe ich eine kanadische YouTuberin verfolgt, die auch ein Beauty-Business aufgebaut hat. Und sie hat gesagt, sie achtet auf the sparkle in their eyes. Also ist deine Begeisterung da für den Job? Und das erlebe ich auch im amerikanischen Raum. Wenn die jemanden cool finden, dann geben sie dem mal eine Chance, weil er einfach eine gute Arbeitshaltung oder eine gute Einstellung mitbringt. Und wenn da jemand motiviert ist und dem das Spaß macht, bringt dem Unternehmen das viel mehr als jemand, der alle Ausbildungen hat, aber das eigentlich gar nicht machen mag. Und das finde ich irgendwie schade, dass das in Österreich, dass da immer noch so ein Papier festgehalten wird.
Das referenziert ja dann jetzt eigentlich auch direkt auf diese Studie, über die wir vorher gesprochen haben. Weil wenn dieses Sparkle in the Eyes, wie du es jetzt so schön genannt hast, dieses Glänzen, dieses Glitzern in den Augen, das man ja bei jemandem dann sieht, tatsächlich da ist, der ist ja dann, der macht ja nicht Dienst nach Vorschrift, sondern der ist committed ins Unternehmen.
Genau.
Und da wäre das eigentlich ein guter Punkt. Das wäre so ein bisschen etwas, das man vielleicht auch dem C-Level und denen drüber mal auch vielleicht ein bisschen mitgeben sollte, macht Bewerbungsprozesse offener in einer Hinsicht, dass es nicht nur um Qualifikation am Papier geht, sondern auch um diese Motivationskomponente und eben diesen Drive, wie man es auch so oft nennt, den Leute haben. Wo seien denn für dich Grenzen, wenn es jetzt einmal so auch ums Profiling geht, in so einem Entscheidungsprozess, einerseits fachlich, aber andererseits auch organisatorisch und vor allem auch ethisch, was darf nicht mehr passieren?
Also Profiling lebt natürlich von der Erfahrung, also das merke ich auch, jetzt mache ich ja das doch schon einige Jahre. Irgendwann kriegt man so ein Gefühl dafür und es ist halt wichtig, auch diese Dinge immer wieder zu hinterfragen und in den Austausch zu gehen. Wenn ich jetzt die Person direkt vor mir habe, tue ich mir natürlich leichter nachzufragen, als wenn ich jetzt nur ein Video sehe und darüber irgendwelche Schlüsse ziehe. Und ethisch sehe ich wirklich dort Schwierigkeiten, wenn es um Fragen geht, die nichts mit der Stelle zu tun haben. Also es ist nach wie vor so, dass vor allem Frauen in Bewerbungsgesprächen nach Kinderwunsch, Familienplanung und solchen Dingen gefragt werden. Natürlich, selbst wenn man keine Antwort gibt, aber wenn ich jetzt diese Körpersprache, die Gesichtsmimik und diese Dinge lesen kann, wird das trotzdem zur Entscheidung herangezogen. Also da sehe ich wirklich auch ethische Grenzen. Ich meine, diese Fragen sollte man sowieso nicht stellen, aber auch aus Profiling-Sicht noch weniger.
Ja, und ich glaube, da, das ist ja wirklich eigentlich eine Gemeinheit, wenn man dann solche Sachen stellt, weil ich sage, selbst wenn ich darauf keine Antwort gebe, gebe ich ja schon eine Antwort. Ja. Und ich denke mir immer, das kennt man ja dann auch aus diesen amerikanischen Gerichtsserien, wenn dann der Richter sagt, man darf diese Aussage jetzt als Geschworener nicht berücksichtigen, aber gehört habe ich es ja trotzdem. Also ich kann ja Dinge nicht wissen, die ich weiß.
Ja.
Das ist genau. Ein Riesenthema. Ja. Versuchen wir jetzt mal, aber das ethisch alles richtig gelaufen, die Mitarbeiter sind da und die Führungskraft hat das Gefühl, meine Mitarbeiter sind nicht motiviert genug, gell? Sind unmotiviert, hört man oft, ah, ist so schwer, die wollen alle nicht. Ja? In so einer Situation, was prüfst du danach oder welche Ursachen versuchst du rauszufinden, warum die Führungskraft vielleicht nur das Gefühl hat oder warum es tatsächlich so ist?
Also das als erstes ist immer das Gespräch. Ich lasse mir einfach mal die Situation erklären und schaue, ob es da irgendwelche Veränderungen gab in letzter Zeit, weil das kann ja dazu führen, dass wenn die immer motiviert waren, sie ist plötzlich unmotiviert, dann gibt es irgendeinen Grund. Vielleicht hat sich die Position verändert, vielleicht ist sie irgendwohin versetzt worden, an eine Stelle, die sie nicht machen möchte, dass sie nicht Aufgaben bekommt, die ihr nicht liegen. Und da ist auch wirklich die Frage, hat die Person den Entscheidungsspielraum, dass sie die Dinge machen kann, die sie machen soll? Weil wenn ich das zwar als Führungskraft möchte, dass sie was macht, aber die muss alles mit mir vorher abklären, dann macht sie irgendwie auch keinen Spaß. Hat die Person auch Zukunftsperspektiven? Auch geht es in Richtung Karrieremöglichkeit, Gehalt? Gibt es da Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln? Auch das können einfach demotivierende Faktoren sein, weil wenn ich weiß, egal was ich mache, ich werde nicht mehr verdienen oder nur nach Kollektivvertrag oder habe keine Möglichkeiten, da weiter raufzurutschen oder eine Führungsfunktion mal zu übernehmen, dann ist das auch demotivierend. Ja, also ja, sich diese Dinge einfach mal anzuschauen und auch, was auch ein Riesenthema ist, wie ist denn die Beziehung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft oder im Team, sich diese Komponenten einfach anzuschauen. Also bei mir ist immer das Gespräch mit allen Beteiligten an erster Stelle.
Okay, also da sind wir auch wieder einfach bei diesem Thema schnell versuchen, Klarheit wieder zu schaffen, oder? Und ganz konkret zu reden. Und wenn dann einfach, weil ich glaube, gerade dieses Karrierethema ist ja wirklich oft etwas, wo man ja gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, da stößt man einfach manchmal an der Decke als Mitarbeitender, weil ja, wenn das ein familiengeführtes Unternehmen ist, dann werden die Chancen, in die Geschäftsführung aufzusteigen, wahrscheinlich eher gering sein. Ja. Dann stoße ich halt irgendwann einmal an und dann musste ich aber eigentlich auch als Arbeitnehmerin auch klar kommunizieren und sagen, ich würde gerne einen nächsten Schritt gehen, um da vielleicht möglichst dann einen guten Abgang dann auch zu haben, oder?
Genau, am besten auch als dass jeder Mensch sich selber überlegt, wo möchte ich denn hin, was sind so langfristige Ziele und sowas auch zu kommunizieren. Weil wenn ich das im Bewerbungsgespräch schon sage, ich möchte mal in 10 Jahren oder so auch eine Führungsposition übernehmen oder in 5 Jahren, je nachdem, da dann ist niemand überrascht, wenn man dann wieder mit dem Anliegen kommt.
Ja, schlau eigentlich, genau. Sehr früh auch schon zu kommunizieren, wo vielleicht eine Reise hingeht. Super, ja. Jetzt gibt es aber auch Probleme oft in Unternehmen, die sind gar nicht menschlicher Natur, sage ich jetzt mal. Da sind die Führungskräfte und alles gut, sondern wir haben systemische Strukturen, Prozesse, die unrund sind einfach. Die sind gewachsen, keine Ahnung, historisch seit 30 Jahren oder länger oft in Unternehmen. Was sind denn da aus deiner Sicht Ursachen, warum Menschen innerlich sagen, Alter, ich lasse jetzt gut sein, ich mache jetzt, was sie wollen, aber mehr nimmer. Und vor allem auch, wie erkenne ich das?
Naja,
ist das überhaupt eine Aufgabe von dir eigentlich oder bist du da schon dann draußen, wenn es so zu sowas kommt?
Na, es kommt immer drauf an, also inwiefern. Ich gehe immer ins Gespräch und dann schaue ich, was kann man da machen, was braucht es und von dort aus arbeite ich dann weiter. Aber was ich halt schon erlebe, dass es oft zu viel Bürokratie ist, das, was du gerade auch angesprochen hast, die Dinge sind gewachsen, weil oft ist es leicht, einen neuen Prozess einzuführen, aber was Altes dafür abzuschaffen, wird dann oft nicht gemacht. Und so entsteht dann irgendwie das Gefühl, es wird immer mehr und mehr.
Ja, genau.
Und sich da auch von Dingen zu trennen, die es wirklich nicht mehr braucht. Oder dass es zu starre Strukturen von oben gibt, zum Beispiel einem Konzern, wo es einfach ganz klare Vorgaben gibt, wo man einfach nicht so viel abweichen kann. Aber auch, wenn es jetzt keine Möglichkeit zur Mitgestaltung der Arbeit gibt, dann demotiviert das halt auch. Und was einfach generell ein Thema ist bei den allermeisten Menschen, wir geben viel zu viel Energie in das, was wir nicht ändern können, in die Politik, in die Unternehmenskultur, in diese Dinge und konzentrieren uns zu wenig darauf, was kann ich heute an meinem Arbeitstag verändern und so gestalten, dass es mir gut geht. Aber auch, wie kann ich mich noch auf meine Kollegen auswirken oder auf meine Führungskraft, dass ich meinen Einflussbereich ein bisschen weiter ausdehne und sich wirklich auch auf das zu konzentrieren, was ich verändern kann, weil es einfach viel zu viel Energie kostet, die am Ende auch verpufft in Dinge, die ich eh nicht ändern kann.
Boah, das ist ja eigentlich ein super Tipp, der eigentlich auch spitzenmäßig einfach umzusetzen ist. Ein bisschen dieser Mindshift von die Dinge, die ich positiv gestalten kann und nicht die Dinge in den Fokus zu rücken, so wie du sagst, die eh unabänderlich sind. Ja.
Genau.
Da hast du wahrscheinlich völlig recht. Das ist ja wirklich etwas, wo ja nicht nur im Unternehmen, sondern das passiert ja oft auch im Privatleben und in ganz vielen Dingen richtet man den Fokus, man ärgert sich so über so viele Dinge. Der Karl Valentin, das fällt mir nur gerade ein, da hat er mal so einen schönen Satz gesagt. Ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem.
Ja, und genau.
Das trifft es dann, glaube ich, so genau ja, das ist.
Genau.
Ja. Ja, stark. Genau. Ja. Super.
Genau.
Einmal so ein bisschen eingehen auf diesen Part Führung und Beziehung von Führungskräften und Mitarbeitenden, weil du ja am Anfang auch gesagt hast, diese Führungsverantwortlichkeit, die diese Führungskräfte auch haben. Welche Frage sollte sich jetzt einmal jede Führungskraft grundsätzlich stellen, bevor sie jetzt zum Beispiel Druck anfängt auszuüben auf Mitarbeitende, weil sie es vielleicht einmal nicht so performen oder möglicherweise irgendwas zum wiederholten Male falsch machen oder nicht so machen, wie es das Unternehmen oder das Team oder die Führungskraft gern hätte?
Also es ist so eine wesentliche Frage und dann vielleicht so drei Anschlussfragen.
Ja, bitte darum.
Also die erste Frage ist, habe ich klar ich als Führungskraft ganz klar kommuniziert, was ich von meinen Mitarbeitern erwarte? Also da sind wir wieder bei der Klarheit, es zieht sich durch. Und dann sind so drei Anschlussfragen. Darf man, das, was ich vorher auch schon gesagt habe, darf man Mitarbeiter in den Aufgaben, die er bekommen hat, auch selbstständig entscheiden? Darf er das alles machen oder muss er das 5000 Mal absegnen lassen? Hat er oder sie auch die Kompetenzen, diese Aufgaben zu erfüllen? Und wenn nicht, was kann ich tun, um der Person die Kompetenzen zukommen zu lassen? Und möchte diese Person auch diese Aufgabe erledigen? Weil wenn sie es zwar kann, aber nicht will, wird es auch schwierig.
Genau, zwischen Können und Wollen liegt ja auch ein Unterschied. Stimmt. Ja,
genau.
Okay, aber das ist eine sehr gute Frage. Ja. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, weil es ja auch leider Gottes immer wieder mal vorkommt. Wenn ich mich jetzt wirklich von jemandem trennen muss, ja, mal ganz unabhängig vielleicht jetzt vom Grund, kann ich eine Person, von der ich mich trennen will, trotzdem noch irgendwie entwickeln, sage ich jetzt mal. Wie ist diese Entwicklung auch realistisch? Nämlich auch so, dass ich mir vielleicht denke, okay, ich will ja auch als Unternehmen, dass die Person jetzt nicht rausgeht und sagt, boah, bei denen war alles schlecht und die haben mich ungut behandelt, sondern dass die vielleicht ja auch rausgeht, obwohl ich mich von ihr trenne, in dem positiven Bewusstsein, okay, es hat einfach nicht gepasst oder es hat vielleicht sein müssen, weil es können ja durchaus vielleicht unternehmerische Gründe einmal oder es wird vielleicht sogar eine Filiale geschlossen einmal oder was auch immer. Wie geht man das an, dass man eine Trennung vornimmt, ohne dass man da total verbrannte Erde hinterlässt?
Also auch da ist wirklich Transparenz ganz wichtig, auch schon im Vorfeld, also wenn es jetzt keine wirtschaftlichen Gründe hat, sondern wirklich an der Leistung vom Mitarbeiter liegt. Es gibt, also ich empfehle immer, jährliche Jahresgespräche zu machen, weil da werden ja schon Ziele, Erwartungen definiert und im besten Fall definiert man dort auch so Zwischenziele und Zeiträume, wann diese erreicht werden sollten. Checkt auch unterm Jahr immer wieder mal ein und schaut, wie es mit der Erreichung der Ziele ausschaut, was die Person braucht, was man sich erwartet, schärft dann nochmal nach. Beziehungsweise, wenn akut irgendwelche Dinge auftreten, dass man dann als Führungskraft, und es ist ganz wichtig, sofort sagt, du, das hat mir nicht gepasst oder das habe ich mir so und so von dir erwartet. Weil wenn es dann ein zweites oder drittes Mal passiert, dann ist es auch für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht überraschend, wenn es jetzt vielleicht aufgrund dessen zu einer Kündigung kommt, weil man hat es ja eh schon kommuniziert und das natürlich, also das Gespräch auch selbst möglichst kurz und klar zu halten. Man kann natürlich auch aus Unternehmensperspektive, je nachdem wie lange jemand dabei war, auch zum Beispiel Outplacement zur Verfügung stellen. Das heißt, dass das Unternehmen dafür bezahlt, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einen Coach oder Berater zur Seite gestellt bekommt, dass sie in einem neuen Unternehmen Fuß fasst, weil wenn jetzt jemand schon 20 Jahre im selben Unternehmen ist, der weiß nicht, wie jetzt aktuell die Bewerbungsunterlagen ausschauen müssen, wie das anzupassen ist. Der hat auch schon lange kein Bewerbungsgespräch mehr geführt. Der tut sich vielleicht auch schwer, seine eigenen Stärken zu erkennen. Und da ist so ein Coach dann schon hilfreich, dass jemand da neu Fuß fasst. Und in der Regel wird das von den Mitarbeitern auch sehr gut angenommen, weil es ja dann auch klar wird, es ist wirklich nichts Persönliches. Wir wollen auch, dass es dir weiter gut geht.
Es hat einfach nicht gepasst.
Ja. Es hat einfach nicht gepasst.
Okay.
Oder vielleicht auch, wenn es irgendwelche allgemeinen Dinge sind, wie ständiges zu spät kommen oder Unzuverlässigkeit, solche Dinge einfach auch mitzugeben und zu sagen, du schau, bei uns, wir haben es jetzt oft genug besprochen, aber für die Zukunft gebe ich dir wirklich mit, arbeite in diesen Dingen, weil kein Unternehmen ist begeistert davon, wenn du immer zu spät kommst oder Deadlines nicht einhaltest.
Gibt es da so Grundregeln, wie ich so ein Gespräch zu führen habe, dass das eben nicht total kalt und unfein eben wirkt? Weil ich kann mich selber noch erinnern an meiner Situation als Teamlead. Es ist ja super unangenehm, auch jemandem das mitteilen zu müssen. Ja? Also das war für mich das schlimmste Gespräch, das ich führen habe müssen, irgendwie. Da waren alle anderen waren leichter. Ja. Jemanden zu schimpfen ist eine Sache, aber jemanden dann tatsächlich mitzuteilen, dass er nicht mehr bei uns arbeitet, ist ja schon eine andere Geschichte.
Sich wirklich auch konkret auf das Gespräch vorzubereiten, weil es halt einfach was Unangenehmes ist, tendieren manche Menschen dann auch dazu, zuerst viel Blabla zu machen und das alles irgendwie eine nette und einen heißen Brei herumzureden. Da ist meine Empfehlung wirklich, möglichst schnell auch zum Punkt zu kommen und wenn es davor schon Gespräche gab, dann soll es für den Mitarbeiter auch nicht ganz so überraschend sein, wenn es dann zu dieser finalen Entscheidung kommt und so als mentale Vorbereitung, als Führungskraft sich auch wirklich zu überlegen, was wertschätze ich denn an der Person, dass man der Person auch mitgibt, dass es nicht an der Person liegt, sondern einfach auch an der Leistung. Also das ist generell etwas, was mir auch wichtig ist, dass es oft nicht darum geht, die Person abzuwerten, sondern auch das Verhalten.
Also das auch wirklich klar zu machen, diese Trennung zwischen dir als Person und der Leistung, die du erbracht hast.
Genau.
Okay. Zum Abschluss, weil ich glaube, wir könnten da ja noch ganz, ganz lang reden, aber es ist ja jetzt schon fast eine Masterclass im Thema. Kannst du uns so eine Art Toolkit für so, jetzt sage ich mal, so C-Level oder Führungskräfte so mitgeben? Drei Dinge, die man ganz schnell einfach einmal probieren kann, austesten kann, um Wirkung und Entscheidung gegenüber meinen Mitarbeitenden zu verbessern. Hast du ein paar Tipps und Tricks für unser Lager?
Ja, so zwei habe ich eh schon erwähnt. Zum einen wirklich Klarheit. Wie klar weiß ich, was ich mir von meinem Gegenüber erwarte, was die Unternehmensziele sind. Zum anderen ist es wirklich Ausgleich, auf sich selber zu schauen. Da empfehle ich am besten, sich ein, zwei Übungen anzuschauen, die den Körper auch gut entspannen. Zum Beispiel, das kann einfach durch die Nase einatmen und durch den Mund mit Ton wieder ausatmen sein, zwei, dreimal oder den Körper einmal kurz ausschütteln. Dauert ganz kurz und wirkt sich auch gleich irgendwie entspannend, regulierend auf uns aus. Vor einem wichtigen Gespräch zum Beispiel, dass man das macht. Und das dritte ist Vorbildwirkung. Lebe ich selbst das, was ich mir von meinen Mitarbeitern erwarte?
Das ist, an dem scheitert es ja an ganz vielen Dingen. Das kenne ich vom, also das hat jetzt zwar nichts mit klassischer Mitarbeiterführung zu tun, aber das kenne ich von zu Hause mit den Kindern. Ja. Also alles, was ich ihnen vorbete und nicht selber vorlebe, ist de facto unwirksam. Ja. Das, glaube ich, ist ein ganz starker Tipp zum Abschluss. Eigentlich danach, Jacqueline, kann gar nicht mehr viel kommen, glaube ich, nach diesem Tipp. Ich möchte mich wirklich ganz, ganz fest und herzlich bei dir bedanken. Es war extrem aufschlussreich. Ich bin viel schlauer zu diesem Thema, wie ich es vorher war. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Du hast da jetzt echt gut aus dem Nähkästchen, glaube ich, sagt man, geplaudert. Vielen Dank, dass du da wirklich sehr viel Wissen da jetzt preisgegeben hast. Da kann man was mitnehmen. Jacqueline, danke nochmal fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, euch möchte ich auch Danke sagen fürs Dabeisein. Und wenn es euch gefallen hat, bitte lasst uns ein Like da, gebt uns eine gute Bewertung, empfehlt uns weiter, abonniert uns. Und die Kontaktdaten bzw. Website und so weiter von der Jacqueline Uhl, die findet ihr natürlich in den Shownotes. Dass, wenn ihr jemanden braucht bei euch im Unternehmen, der euch da weiterhilft oder eure mitarbeitenden Führungskräfte auch coacht, setzt euch mit ihr in Kontakt. Ich glaube, sie steht euch zur Verfügung.